statt ein Buch mit bisschen Abstand das nächste, mehrere Bücher gleichzeitig in verschiedenen Stati. Darüber haben wir gesprochen und welche Verwirrung das bringen kann, wo es zur Routine kommt und wo die Schwierigkeiten liegen.
Ja, ich habe natürlich nachgefragt, weil Organisation ist ein Thema, da kann man immer noch ein bisschen sich optimieren. Und ja, das ein oder andere gucke ich mir vielleicht ab.
Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble-Podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich.
Das ist Folge 309 von Die zwei von der Talkstelle, dem Podcast übers Schreiben und Veröffentlichen im Verlag und im Self-Publishing. Mir gegenüber sitzt wieder einmal die liebe Vera Nentwich. Ich bin die liebe Tamara Leonhardt und sag Hallo.
Ja, Hallöchen, liebe Tamara. Und jo, was macht das Schreiben?
Ja, das geht auch voran. Ich habe gerade vorhin noch sehr intensiv dran gesessen. Tatsächlich war ich aber die ganze letzte Woche seit unserem letzten Gespräch sehr, sehr fleißig in Planungs- und Positionierungsthemen. Habe mich da viel mit verschiedenen Sachen beschäftigt und nochmal geguckt, was eigentlich alles in meinem Roman drin steckt und wie ich mich da noch klarer positionieren kann mit dem, was ich mache. Und auch mich nochmal sehr intensiv mit dem Thema Lesungen beschäftigt. Da habe an meiner Website gebaut, den Flyer für das Booking überarbeitet, Locations rausgesucht, die ich anschreiben möchte. Und ja, bin da gerade sehr umtriebig.
Okay, und hast du schon irgendwelche Erkenntnisse, was die Positionierung angeht?
Ich kann es noch nicht so richtig pitchen in einem Satz, aber ich habe einige Punkte nochmal klarer für mich rausgearbeitet, wo ich das Gefühl habe, ich habe irgendwelche Themen oder Herangehensweisen so ganz intuitiv gemacht, weil sie halt wahrscheinlich einfach zu mir passen, aber ich bin mir dessen noch nicht so bewusst, dass ich es irgendwie benennen kann und da arbeite ich gerade, das irgendwie für mich nochmal klarer rauszufeilen, damit ich dann eben sagen kann, ich bin die und ich mache das und ich mache das für. So. Also ich bin dabei, ich bin im Prozess.
Also das heißt, die Positionierung ist für dich als Autorin, nicht für das kommende Buch.
Sowohl als auch. Also ich sehe inzwischen einen relativ klaren Cut halt zwischen dem, was ich früher gemacht habe, die Liebesromane, und dem, was ich jetzt seit Rock in Peace mache und künftig vorhabe. Und das will ich zum einen ein bisschen klarer trennen. Und zum anderen ist das kommende Buch, also das soll schon auch mit Rock in Peace und mit mir als Autorin und mit meinen Themen, das will ich so als Gesamtkonzept für die Zielgruppe rausarbeiten. Und da wird mir bewusst, dass eigentlich vieles sehr, sehr gut zusammenpasst und ohne, dass es mir so klar war eigentlich.
Mhm. Guckst du da wirklich jetzt nur quasi auf dich, was du magst, oder gleichst du das auch ab mit potenziellen Anforderungen von Leserinnen und Lesern oder vom Markt?
Ich achte drauf, was ich für Rückmeldungen bekomme. Und ich schaue natürlich auch mich ganz gern mal auf Amazon um, was es da gerade so gibt, was gerade so gefragt ist, wo ich vielleicht mit reinspringen kann, wenn irgendein Buzzword oder irgendein Genre gerade attraktiv ist, wo ich sage, da sehe ich mich auch. Das ist ganz interessant. Ich arbeite auch gerade weiter an dem Reihenkonzept, um das einfach ein bisschen nach außen hin zu schärfen. Und ich denke, ich mache halt eigentlich das, was ich auch vorhatte. Also ich schaue, was ist bei mir rausgekommen und wo passt das rein und wie kann ich daran so schleifen, dass das wirklich genau in eine Lücke reinpasst, die schon existiert.
Hast du denn jetzt schon Anpassungen gemacht oder?
Auch ganz, ganz geringfügig. Ich habe die Seite auf meiner Website, wo es um die Lesungen geht, habe ich aktualisiert. Da, ach Gott, die war noch so alt. Da stand noch, wann Rock in Peace denn erscheinen wird, und uralte Bilder. Und da habe ich jetzt neuere Sachen verlinkt, neuere Lesungsvideos und Bilder und Texte abgedatet. Und ich habe an meiner Insta-Bio ungefähr 1290 Mal rumgefummelt. Ja, aber ist alles noch im Flusse sozusagen.
Mhm. Ja, gut, so was ist ja ständig im Fluss eigentlich.
Genau.
Ja, ich stelle auch immer noch Sachen fest, wo ich irgendwas vor 12 Jahren mal gemacht habe und völlig vergessen habe. Ist mir jetzt gerade wieder aufgefallen, ich habe noch so viele Lesezeichen, die ich damals zum ersten Biene-Hagen-Fall gemacht habe. Da ist ein schöner QR-Code drauf. Mhm. Aber die Website dahinter gibt gar nicht mehr.
Upsi. Das ist ja schlecht.
Ja, gut, das ist jetzt so, ne? Ja, gut, das ist ja sowieso alles Fenix-Kram. Das werde ich wahrscheinlich erstmal entrümpeln. Ich war jetzt ja am Wochenende auf dem Frühjahrsbüchermarkt in Düsseldorf-Eller.
Ja.
So ein kleiner Büchermarkt, mit den die Kerstin Lange und die Ulla Leuwer organisieren. Die Kerstin war ja auch bei uns zu Gast. Mhm. Ulla Leuwer ist ja eine relativ bekannte Bloggerin. Und ja, die organisieren das immer. Also ich meine, das ist wirklich ein kleiner Raum und ich muss jetzt mal zählen, wie viele Autoren und Autorinnen waren wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sagen wir mal so 15, 16, mehr waren es
okay,
nicht.
Okay, kuschelig.
Ne? Also kuschelig in so einem kleinen Raum. Und ja, das Publikum, die Menge des Publikums hielt sich auch in Grenzen. Also letztes Jahr habe ich 10 Bücher verkauft und dieses Jahr bin ich nur auf 6 gekommen. Aber ich meine, der Tisch kostet 20 Euro und da drin war dann am Samstag noch das abendliche nette Beisammensein und so.
Na dann.
Also das war eigentlich mehr so ein nettes Familientreffen, mehr oder weniger. Ne? Und,
ja, solange man nicht irgendwie mit dreistelligen Tischpreisen da ins Minus geht.
Ja, oder mit Riesenanfahrt und so. Von daher hatte ich jetzt auch keine riesigen Erwartungen, aber es war halt nett, man hat sich intensiv unterhalten und ja, und wie gesagt, mit ein paar Leuten natürlich auch über die Bücher gesprochen.
Hm.
Und ich bin ja immer wieder überrascht, wie teilweise unterschiedlich so ein Publikum reagiert. Ich hatte jetzt ja da im März da in Brüggen auf der Niederrhein-Messe, da habe ich das schon prima verkauft.
Das war die, wo du zum ersten Mal die Tischdecke mit dem Slogan hattest?
Genau, okay. Genau. In Leipzig ja sowieso. Und jetzt, da war es jetzt eher sperrig. Also es waren, man muss jetzt dadurch sagen, dass dadurch, dass sowohl Ulla als auch Kerstin bei den Mörderischen Schwestern sind, hatten wir schon ein bisschen Overhead an Krimis.
Ja, okay.
Zum Teil die Leute halt dann schon sagten, nein, eigentlich nicht schon wieder Krimi oder so. Ne?
Mhm.
Und das war jeweils in Brüggen und auch in Leipzig anders.
Weißt du, was mir gerade einfällt als Idee? Das ist ja bei dir auch in der Nähe gewesen, ne?
Was jetzt, Brüggen?
Nee, jetzt das am Wochenende.
Düsseldorf.
Ja, wenn du da so lokal unterwegs bist, wäre es doch ganz cool, wenn du am Stand irgendwie eine Karte hättest von der Umgebung und dann mit so Pins, wo du überall Leute umgebracht hast.
Ja, stimmt, habe ich auch schon mal überlegt.
Das wird doch direkt neugierig machen.
Ich habe jetzt bei dem letzten Bienenhagen auf der Buchseite habe ich so eine Karte, wo sie überall, auf welchen Orten Biene in diesem Buch alleine überall ist. Ja, aber klar, so Pinnen hier, also noch schön animiert, ne, überall tote Püppchen hinlegen.
So Voodoo-mäßig die Puppen dahin.
Genau. Ich habe auch tatsächlich schon mal geguckt, weil in dem aktuellen Bienenhagen-Krimi, ne, da liegt ja tot im Müllcontainer. Mhm. Ob ich so kleine Spielzeug-Müllcontainer finde, wo ich da so Püppchen reinlegen kann. Ja. Ja, nee, das war ganz nett. Ja. Und ansonsten bin ich mehr oder weniger fleißig dabei, wobei ich muss gestehen, letzte Woche bin ich ein bisschen so aus dem Rhythmus geraten. Jetzt war das Wochenende auch wieder, wo ich nicht kam und komme jetzt gerade sehr schwer wieder in Schwung.
Okay.
Und und generell, es ist, merke ich gerade, so dieses, einerseits so dieses, ich mache ein Projekt nach dem anderen, ist, was den Schreibflow angeht, schon ziemlich gut. Man bleibt wirklich genau drin. Es ist weniger Angang. Wobei jetzt bei der neuen Krimireihe, in der ich ja jetzt arbeite, ja, es ist noch alles ein bisschen zäher, ne? So, das läuft noch nicht so aus den Fingern.
Mhm.
Und jetzt habe ich aber parallel den neuen Frau Appeldorn, der ja nun hier rauskommen kann, aus dem Lektorat zurück.
Ja. Yeah.
Da muss ich jetzt die Änderungen einarbeiten. Und da merke ich jetzt einen deutlichen Unterschied zu früher. Ne, früher war das so, da hatte ich dann halt fertig geschrieben. Dann waren meistens 2-3 Wochen, bevor ich das dann zum Lektorat schicke, werde ich das selbst nochmal gelesen. Der ein oder andere Testleser hat sein Feedback gegeben, das habe ich dann eingearbeitet. Und dann ging es halt ins Lektorat. So, in der Zeit habe ich nicht geschrieben, sondern mich, wenn überhaupt, schon mal ein bisschen mit beschäftigt, was ich alles tun muss zur Veröffentlichung.
Ja.
Ne? So. Also ich war immer die ganze Zeit in dieser einen Geschichte drin. Und als dann das Manuskript zurückkam, war es für mich relativ leicht, so die Änderungen durchzugehen. Wobei, ich muss gestehen, 99% der Änderungen des Lektorats übernehme ich. Ja? Also manchmal sind halt einzelne Details so. Und aber auch das habe ich dann relativ schnell lösen können. So, jetzt stelle ich fest, ich bin jetzt so weit durch die einfachen Änderungen durch. Es gibt so 2-3 Sachen, wo sie meine Lektorin mir Fragen gestellt hat. An einer Stelle, ja, da habe ich tatsächlich auch irgendwo einen Fehler drin. So, und an einer Stelle fragt sie, ja, warum denkt Frau Appeldorn das denn jetzt hier an der Stelle?
Weiß ich doch nicht.
Nee. Also bei der alten Folge hätte ich das sofort gewusst, aus der Pistole geschossen, weil die Geschichte einfach noch total im Tropf war. Jetzt bin ich so tief in der neuen Geschichte drin.
Okay.
Sie, Frau Appeldorn, ist längst Vergangenheit für mich eigentlich, ne? So. Und jetzt muss ich erstmal selbst wieder überlegen, verdammt nochmal, was hast du denn dabei gedacht, ne? Muss ich auch mal erstmal wieder ein Stück lesen, um dann wieder reinzukommen. So. Also, ich musste dann doch oft an die Kolleginnen und Kollegen denken, die für Verlage schreiben, die ja oft dann irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr irgendwie ein Buch wiederkriegen aus dem Lektorat. Da wüsste ich überhaupt nicht mehr, worum es da ging, ne? Also, das ist wirklich anstrengend, ne? Vor allen Dingen, wenn ich jetzt so vom Rhythmus her morgens die eine Geschichte schreibe und dann will ich in der anderen das einarbeiten.
Achso, du machst auch beides parallel am gleichen Tag, nicht einen Tag dann das eine und dann am nächsten das andere.
Ich will ja meinen Wordcount halten, ne?
Sonst
bin ich ja da so, aber ich merke schon, so richtig funktioniert das nicht. Ne? Ich bin auch völlig, ne? Vorhin, ich wollte dann den Teil vom Lektorat wieder öffnen. Und ich habe natürlich ja auf meinem Rechner, beziehungsweise in der Cloud, so eine klare Projektstruktur. Da ist die Frau Appeldorn-Reihe, da ist die Reihe und so weiter. Und ne, habe ich ja alle feste Strukturen. Und ich klicke da so rein und will öffnen und finde die Datei nicht. Und der Scheiße. Und dann rattert's ja in dir. Hast du die nicht richtig in die Cloud gelegt? Hast du die woanders abgespeichert? Was ich normalerweise nie tue, aber trotzdem ist völlig irrational, was da so in meinem Kopf vorliegt. Bis ich dann nach 5 Minuten Verzweiflung festgestellt habe, ich bin im Ordner meiner der neuen Reihe. So gewohnheitsmäßig geklickt. So, ne? Also diese Sortierung, das habe ich tatsächlich nicht so eingeschätzt. Das ist anstrengender,
das
definitiv.
Glaub ich.
Ne?
Das glaube ich.
So.
Und was ist jetzt der Plan, wie du das angehst künftig?
Ich muss mich halt durchkämpfen. Ne? Ich meine, man wächst mit der Herausforderung. Andere Idee sehe ich nicht. So, ne, weil ich habe da mir jetzt ja meine Termine gesetzt und ich muss jetzt auch die neue Reihe, also in den ersten Fall, also ich habe jetzt vom Schreibplan her geplant, dass ich da Ende Mai fertig geschrieben habe.
Ui.
Gut, da ist ein bisschen Luft drin, aber ich sag mal so, ich muss den Anfang Juni ins Lektorat geben, weil ich weiß, dass meine Lektorin im Juli oder so gerne Sommerferien macht. Und dann, wenn ich das im August, Anfang September rausbringen will, muss das vorher alles klappen, ne? So. Und dann will ich ja auch direkt den zweiten Teil loslegen.
Ja, gut, das wird ja dann wahrscheinlich einfacher gehen, wenn man sowieso schon drin ist, wenn es der zweite Teil ist.
Wobei auch da weiß ich noch nicht. Bisher war es ja immer so, dass ich den zweiten Teil dann angefangen habe, wenn ich auch Resonanz zum ersten hatte, ne? Also wenn ich dann wusste, der erste ist angekommen. Und das habe ich jetzt nicht. Ne? Also,
gut, du kannst dir natürlich quasi parallel zum Lektorat eine ordentliche Menge Testlesende holen.
Ja,
die dir dann zumindest dafür weiterhelfen können.
Ja. Ne? Aber ganz ehrlich, in den vielen Jahren, die ich habe, haben Testlesende gesagt, so, das Buch ist jetzt Mist. Ne?
Also, echt?
Nö.
Also Ja, also das Buch ist Mist, habe ich auch noch nicht gehört bekommen. Aber ich hatte schon sehr hilfreiche Aussagen im Sinne von, da verstehe ich die Figur gerade gar nicht oder an der Stelle hat sie es gezogen oder.
Ja, das stimmt schon, ja. Ja, ich habe jetzt ich habe natürlich so die ersten, meistens mache ich ja bei den ersten drei Kapiteln, dann nach den ersten drei Kapiteln so ein Break, dass ich so ein paar Testlesende, die gebe, damit ich schon mal sehe, ist der Einstieg, funktioniert der und so dieses Grundgerüst. Und so, es war bisher so, die einzige Frage, die ich von einer Testlesin bekommen habe, die sich so ein bisschen schwer tut mit dem Namen Kasper. Ne? Der junge Mann heißt ja Kasper Wozniak.
Ja,
und jetzt überlege ich halt, ob ich den noch umbenenne.
Warum tut sie sich schwer?
Ja, weil das ist, Kasper ist halt kein so ein typisch deutscher Name, ne? So ein
ja, gut, aber ist ja auch kein seit Generationen in Deutschland aufgewachsener Mensch, oder?
Ja, wobei polnischstämmige Menschen mir gesagt haben, dass Polen eigentlich sehr gerne in Deutschland als Deutsche wahrgenommen werden.
Ja.
Und dann oft ihre Kinder zwar ursprünglich polnische Namen geben, aber in eingedeutschter Version.
Ja. So ist wie ja der Mark Forster, der heißt ja der ist ja halb Pole und heißt in Wahrheit Marek, aber wird dann halt Mark genannt.
Genau, jetzt habe ich den ja, weil die polnische Variante ist ja Kasper und also mit so einem C mit Schlingel dran geschrieben.
Ja.
Und da habe ich ja schon in Kasper, das ist eigentlich schon die deutsche Variante, aber es ist trotzdem halt eigentlich so gebräuchlicher Name.
Gut, die Frage ist vielleicht eher, würde, wenn man jetzt heute ein Kind Kasper nennt, würde der dolle gemobbt im Kindergarten? Du, oder ist das irgendwie kein Thema mehr? Also zu unserer Zeit hätte man wahrscheinlich dann irgendwie den Suppenkasper genannt oder so. Würde man das machen mit hoher Wahrscheinlichkeit oder nicht? Das ist vielleicht die Überlegung. Oder gibt es Namen, wo man eher das Gefühl hat, damit kann ich mein Kind in die Schule schicken?
Ja, wobei, das wäre jetzt ja eher ein Argument für den Namen, weil dann hätte der ja ein Schultrauma und da kann ich ja wieder was draus machen.
Ja.
Ne? Ja, klar. Und die Figuren dürfen ja nicht glatt sein, die müssen ja Traumata haben und sonst ist es ja irgendwie, ne?
Also rein vom Klang her finde ich Kasper schön.
Ja, okay. Ja, also war auch bisher nur eine Rückmeldung, aber ich habe schon mal überlegt, ob ich jetzt daraus einfach so im nächsten Newsletter so ein bisschen noch eine Marketingaktion mache, dass die Leute mit dem Namen abstimmen können. Und mal sehen, was ich daraus mache. Und ich habe halt gemerkt, dass so meine ganze Organisation und wie du weißt, bin ich ja gerne organisiert, was das angeht, immer so auf ein Buch nach dem anderen ausgerichtet war. Viele Dinge waren auf zwei oder drei Bücher parallel nicht ausgerichtet. Das setzt mich manchmal vor Herausforderungen. Ne? Also ich habe in meiner Lieblingsnotiz-App, da habe ich normalerweise immer eine Seite zum aktuellen Buch, wo alle Infos drin stehen, wo ich immer direkt Klappentext und alles, was man so braucht, um das irgendwo einzutragen, bei der Hand hat, wo ich verfolgen kann, welche Bestellungen gibt es, was haben die Blogger gesagt, alles, das steht da drin. So, das habe ich immer als Favorit auf der Startseite. Ja, wenn ich aufmache, Bob ist das da. So, jetzt habe ich aber, der Biene Hagen ist ja gerade erst raus, da gibt es immer noch Anfragen, da muss ich die Infos haben. Frau Appeldorn kommt jetzt. Naja, und ich habe jetzt das Cover für den neuen Krimi. Das heißt, den werde ich jetzt relativ zügig auch als Vorbesteller einstellen. Da habe ich den auch. So, das ist irgendwie erstmal gerade eine Vervielfältigung des bisherigen.
Ja. Yeah.
Und da muss ich mich noch so ein bisschen sortieren, wie sich das angeht.
Das glaube ich direkt. Also ich meine, ich kann da jetzt nicht wirklich mitsprechen, aber ich fand das ja damals schon, als mein erstes Buch rauskam und man dann plötzlich am zweiten schreibt, aber gleichzeitig noch Marketing fürs erste macht, das fand ich schon irgendwie eine sehr starke Umstellung. Und geht mir auch jetzt im Moment gerade so. Also ich versuche immer noch, gerade jetzt, wo ich sage, es soll eine Reihe sein, versuche ich natürlich nach wie vor Teil 1 irgendwie voranzubringen. Und dann bin ich an irgendeiner Aktion dran oder irgendwas am Planen und am Machen und vor lauter ist es Abend, dann denke ich, ach so, aber warte mal, am neuen Buch wolltest du eigentlich auch noch was schreiben. Also ich finde das, also meinen Fokus auf mehrere Sachen parallel zu richten, finde ich sehr schwierig.
Ja, da muss ich noch ein bisschen mich noch eingrooven. Wobei mir jetzt gerade einfällt, hast du jetzt das zweite Buch, hast du da schon Cover und so? Hast du da schon so Vorbestellung eingestellt?
Nee, aber wir sind dran.
Mhm.
Wir sind gucken, wie wir da auch ein optisches Reihenkonzept hinbekommen und ja, das wird wohl noch ein bisschen dauern.
Muss jetzt überall knackige Männerfotos einsammeln.
Sozusagen. Ja, wir sind am gucken und das wird wohl zum Sommer hin spätestens, werde ich das soweit haben.
Ja, also wir haben jetzt auch mit dem Cover-Konzept so ein bisschen geschaut, wie wir das machen und
ja.
Wir sind jetzt so darauf, dass ich dann schon irgendwie Lokalitäten aus dem Viertel, in dem das spielt, halt nehme.
Okay.
Wieder ein bisschen, ja, wie sagt man, undeutlicher gemacht. Also so ein bisschen, also das Cover, da das ja ein Textilexperte ist, kriegt so ein bisschen textiles Muster, so ein bisschen, ne? So.
Okay.
Und da läuft auch immer ein Faden rum.
Ja.
Um diesen Textilbezug. Und die Titel sind ja immer mit Textilbezug, ne? Der erste heißt ja fadenscheinig.
Ach so, das ist, ne? Okay, das war natürlich noch nicht zu erkennen, dass das ein Reihenkonzept ist.
Ja, der zweite wird aufgetrennt, ne? Und so, ich habe schon 10 Titel.
Ui.
Und so immer mit so einem Textilbezug.
Ja, ja.
So Art Textilstadt Krefeld und dann der Lutz ist ja ehemaliger Krawattendesigner und hat ja so besondere Zugang zu Textil und den Designs und so. Das soll halt so ein bisschen so die Klammer sein.
Ja, so. Den Gedanken, so ein schnödes Foto irgendwie mit Textil zu verbinden, finde ich interessant. Also wenn man mal so ein bisschen schaut, was aktuelle Romane haben, das ist ja oft so ein bisschen entweder verfremdet oder wie gemalt oder sowas. Da passt das, glaube ich, ganz gut rein. Jetzt einfach nur so ein Foto, also so ganz ohne Effekt, weiß ich nicht.
Wie du weißt, bin ich sowieso keine Freundin von Fotocovern. Und nee, aber jetzt den aktuellen Entwurf, den finde ich sehr schön. Und ja, und ich hoffe, dass ich den in den nächsten Tagen jetzt kriege, dann werde ich es zum Vorbestellen einstellen und dann haben wir das schon mal.
Da sind wir alle gespannt. Hast du schon einen Klappentext?
Den muss ich dann noch erarbeiten. Ne? Aber das werde ich hin. Also da hatte ich bisher noch nie so Probleme. Das kriege ich immer relativ schnell hin. So. Wir müssen auch mal ein kurzes Break machen, weil wir haben da einen Buchtipp.
Buchwerbung.
Ja, wir haben heute nämlich wieder einen Buchtipp für euch. Ihr wisst, dass wir gerne auch dein Buch bei uns vorstellen. Schick uns einfach ein E-Mail an alle@2vondertalkstelle.de und wir schicken dir die Infos. Und es hat wieder eine Autorin, soweit ich mich erinnere, gemacht. Was für ein Buch haben wir denn da heute, liebe Tamara?
Ja, wir fangen wie immer mit dem Cover an. Und da sehe ich ein paar Blümchen. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich denke, es sind Gänseblümchen, die so von der unteren rechten Ecke in das Cover hinein wachsen. Und die wachsen vor einem, ja, ich denke, es sind alte Holzpaneele, wo die Farbe schon abblättert. Und darüber steht ganz groß in sehr schlichter weißer Schrift der Titel und der lautet Stille Scham.
Okay.
Jawohl. Das Buch ist von Regina Schlager und es wird bezeichnet als ein fiktiver, auf historischen Tatsachen basierender Generationenroman.
Ja, stiller Scham. Jetzt habe ich kriege ein Bild.
Also es sind schwere Themen, die drin vorkommen. Ich lese dir erstmal den Klappentext.
Ja, ich bin sehr gespannt.
Ein tabuisiertes Frauenschicksal. Ein Trauma, das über Generationen weitergegeben wird. Und über allem die Fragen, wie wird es möglich, über das Erlebte zu sprechen? Und wie wird es möglich, zu heilen? Wien, Februar 2022. Katrin steckt fest. In ihrem Job, in ihrer Beziehung, beim Ausräumen des Hauses, das sie von ihren Eltern geerbt hat. Wirklich nahe steht ihr nur ihre Großmutter Luisa. Als die Medien vom Ausbruch des Ukraine-Kriegs berichten, reagiert diese schockiert. Katrin ahnt, Das hat damit zu tun, was Luisa im Zweiten Weltkrieg erlebt hat. Behutsam hilft sie ihrer Großmutter, sich an das Unvorstellbare zu erinnern. Die Zwangsarbeit im KZ-Bordell Mauthausen. Doch bald wird klar, dass die Wunden, die Luisa davongetragen hat, Jahrzehnte überdauert haben und bis in Katrins Leben reichen. Als sie bei ihren Recherchen auf ein weiteres Familiengeheimnis stößt, verschwimmen die Grenzen zwischen Opfern und Tätern. Katrin muss sich entscheiden, ist sie bereit, zurückzublicken und die Verstrickungen von Scham und Schuld innerhalb ihrer eigenen Familie zu entwirren? Ein fundiert recherchierter, aber fiktiver Familienroman aus der Perspektive einer Kriegsenkelin. Einfühlsam und spannend erzählt die Geschichte von der Kraft der Zuwendung und der Solidarität unter Frauen.
Wow, ja, das ist ja mal ein Thema. Also ich fand das ja auch schon toll, so, dass das so in aktuelle Geschichte eingebettet ist. Und ich bin ja auch, ich bin glaube ich noch Kindergeneration, ich bin nicht Enkelgeneration. Mein Vater war ja noch im Krieg und hoch traumatisiert.
Bin auch Kindergeneration, weil ich ja so etwas fortgeschrittenen Alters habe oder hatte.
Ja, und man weiß, also ich weiß mittlerweile, mein Vater war auch hoch traumatisiert, jetzt aus anderen Gründen, aber dass das Einfluss auf mich und auf meine ganze Familie hatte, definitiv.
Ja, klar.
Und das dann auch, und dass so Sachen wie jetzt der Ukraine-Krieg dann bei Menschen, die da direkt betroffen waren, was auslöst, das hat man ja auch schon viel drüber gelesen. Also finde ich wirklich sehr spannend, das aufzugreifen und daraus dann einen Generationenroman zu stricken. Also das finde ich toll. Da lohnt es sich bestimmt mal reinzulesen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich werde da, glaube ich, mal reinschauen, weil es tatsächlich auch viele Themen überschneidet, mit denen ich mich in meinem Roman auch beschäftige. Von daher finde ich das super, super spannend. Mhm. Und ich mag auch sehr den letzten Satz aus dem Klappentext mit der Solidarität unter Frauen, weil das finde ich sehr, sehr wichtig, dass wir alle zusammenhalten und uns gegenseitig helfen, Dinge zu überwinden.
So ist es. Und ja, sag nochmal Titel und Autoren.
Jawohl, das ist der Roman Stille Scham, geschrieben von Regina Schlager.
Ja, also lest rein. Dun, 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 dun. Ja, da sind wir wieder. Und weil ich wollte noch zu einem anderen Thema, was auch so eine Konsequenz aus meiner neuen Vorgehensweise eigentlich ist. Ich muss gestehen, dass ich jetzt bei der neuen Krimi-Reihe doch relativ intensiv die Unterstützung von KI nutze. Also nicht, um die Texte zu schreiben, um Gottes Willen, das nicht. Mhm. Aber ich habe das schon im Vorfeld so bei der Figurenentwicklung, auch bei der Themenfindung getan. Ich sehe das mehr so, also wenn ich mit meiner liebsten Freundin unterwegs bin, dann diskutieren wir auch immer über Ideen, die ich habe und Bücher, und sie schmeißt so ihre Sachen rein und so. Und genauso ist das eigentlich mit der KI. Und es hat mich dann immer, ich habe irgendeinen Ansatz dann daraus genommen und habe den dann für mich weiterentwickelt, dann mal wieder Rückfrage gehabt und so die Dinge entstehen lassen. Ja, und ich habe das auch so ein bisschen, also wo ich gerade so merke, dass es auch eine gewisse Problematik hat.
Okay.
Ich bin jetzt bei Kapitel 9 und so, und es kommt natürlich gerade, wenn, also bei mir, die ich ja nicht plotte und immer nur so eine grobe Idee habe, kommt es häufiger vor, dass ich an einem Punkt bin, wo ich jetzt nicht so genau weiß, wie es geht, geht es weiter. So, dazu kommt, dass ich bei den Figuren noch nicht so genau weiß, was die neben dem reinen Ermitteln tun. Ne? Das ist immer das Problem. Du kannst ja solche Hobby-Ermittler, wenn sie jetzt immer nur, wenn da jeder Schritt irgendwie die Ermittlung ist, dann bist du schnell beim Ziel. Ne? Also brauchst du noch so ein bisschen drumherum. Also bei der Biene Hagen ist es ja immer auch irgendwann mit der Oma oder so im Dorf, dann. Oder weil sie jetzt ja auch eine Detektei hat, deswegen habe ich die auch eine Detektei haben lassen, dass sie dann noch irgendwo einen anderen Auftrag kriegt, den sie lösen muss. Also dadurch kann ich dann ein bisschen mehr ausarbeiten.
Ja, klar.
Bei den neuen Figuren habe ich das noch nicht so wirklich. Und da ich ja auch so lösungsorientiert bin, erwische ich mich jetzt häufiger dabei, dass ich dann statt wie bis früher, wo ich dann eine halbe Stunde durchs Wohnzimmer gerannt bin, bis da irgendein Geistesblitz kommt, dass ich mal eben die KI aufrufe und frage.
Ja.
So. Und da kommt immer irgendeine Sache, die beantwortet natürlich immer, aber es ist selten direkt brauchbar.
Hm? Ja.
Also eigentlich nie. Ja, ich hoffe, meine liebste Freundin hört jetzt nicht zu. Das ist kein großer Unterschied, weil sowohl sie hat keine Ahnung vom Schreiben und von der Geschichte, die ich gerade im Kopf habe, genauso wenig wie die KI.
Ja. Ne?
Der Unterschied ist, bei meiner Freundin muss ich am Ende sagen, ja, schöne Idee, ich denke mal drüber nach.
Mhm.
Der KI kann ich sagen, das ist Mist.
Ja. So. Wobei, glaube ich, in beiden Fällen es auch sehr auf die Fragestellung ankommt. Also ich weiß jetzt nicht, was du eingibst, aber ich merke, auch wenn ich mit anderen Leuten über Plot-Ideen spreche, da passiert halt oft das, was du sagst, ne? Dann kommt irgendeine Idee, die aber gar nicht ins Konzept passt, was sie ja auch nicht kann, weil die ja nicht alles im Kopf haben, was du im Kopf hast.
Mhm.
Und hilfreich ist es oft bei den Leuten, die anstatt eigene Ideen zu pitchen, Fragen stellen. Und das ist tatsächlich, also mir geht's wie dir, ich verwende keine KI-Texte in meinen Büchern und ich sag auch nicht, hallo KI, schreib mir einen Plot. Aber was ich zum Beispiel neulich hatte, da wusste ich, jetzt kommt eine Szene, wo die was besprechen müssen. Und das kann potenziell langweilig sein, also brauche ich irgendwie den berühmten Papst im Pool. Und habe dann gesagt, okay, die Situation ist, die und die Personen sind dort und dort und die müssen was besprechen. Stell mir bitte Fragen zur Situation und zu dem Thema, was sie besprechen müssen, so dass ich auf eine Idee komme, wo ich die das klären lasse. Und das fand ich sehr hilfreich.
Ja, das mache ich auch. Oder ich sage halt hier, mach mir 10 Vorschläge mit genauer Begründung, warum das jetzt der richtige ist. Sowas, ne? Ich muss gestehen, dass ich teilweise auch tatsächlich Textpassagen lesen lasse und sag so, dann, das ist jetzt was, wäre für dich, mach mal 5 Vorschläge, wie es weitergehen könnte. Oder passt die Figur, ist das Verhalten der Figur konsistent? Und solche Sachen, Fragen stelle ich schon, ne? Und so. Und ich habe aber jetzt gerade die letzten Tage festgestellt, dass ich halt ja viel zu schnell zur KI greife.
Mhm.
Und dass diese Ergebnisse mich überhaupt nicht zufriedenstellen.
Ja.
Ich manchmal aber, weil ist erstmal eine Lösung für mein Problem, dann anfange, irgendwas in der Richtung zu machen, was sich aber echt scheiße anfühlt.
Mhm.
Ja, und denke, Moment, du schreibst jetzt gerade gar nicht deine Geschichte, du schreibst irgendwas, was dir irgendein Computer gesagt hat. So, ne? Und ich mich da jetzt wieder so ein bisschen von lösen muss und in dieses und durch dieses Jammertal durchgehen muss und eine halbe Stunde rumrennen, um wirklich dann eine Idee zu haben, die auch wirklich meine ist, ne? Die sich auch so anfühlt.
Ja,
so.
Ja.
Und das finde ich gerade schwierig, weil
ja, das ist wie wenn man sich irgendwie angewöhnt hat, überall hin mit dem Auto zu fahren, ne? Es geht halt schnell und einfach und irgendwann merkt man aber auch, Beine vertreten wäre vielleicht auch mal eine gute Idee.
Ja, genau. Und ich meine, das ist ja, die KI-Ergebnisse sind ja zumindest so, dass sie erstmal oberflächlich schon eine Lösung sein können. Manchmal erkennt man erst wirklich also auf den zweiten Blick so in der Tiefe, dass es das nicht funktioniert, ne? Also ich habe mir jetzt schon angewöhnt, dann diese Vorschläge genau durchzulesen und dann manchmal sind da auch sachliche Fehler drin oder Sachen, die im Zeitablauf überhaupt nicht funktionieren oder so. Dass ich dann auch mal sage, hey, das und das funktioniert doch gar nicht. Ja gut, dann entschuldigt die sich immer, machen und macht den nächsten Blödsinn, ne? Und so. Ja, aber wie
ja,
gesagt,
und die andere Frage ist halt auch, oft sind es ja dann einfach die naheliegenden Sachen, aber
ja, genau.
Will man die naheliegenden Ideen haben?
Genau, genau. Hat sie jetzt gerade auch kritisiert, weil sie hatte mir einen Vorschlag gemacht, wie es ging und ich habe was ganz anderes geschrieben und habe ihr das zu lesen gegeben. Hat sie gesagt, das ist ja jetzt ganz anders. Aber ist auch gut, hat sie gesagt. Ja.
So kann man es auch machen.
Ja. Ja, ich muss mich da, glaube ich, wieder so ein bisschen von lösen. Ich meine, ich habe ja auch eine, bin da auch so ein bisschen natürlich auch technikaffin. Ich probiere hier mal alles aus. Und Und ich muss halt da auch wirklich dann wieder mich davon lösen und bei jedem Moment, wo es gerade stockt,
yeah,
wirklich in mich gehen, von mir aus mir einen Kaffee machen, wie ich sonst halt auch gemacht habe, und dann doch wieder mir meinen eigenen Gedanken und Ideen mehr trauen. Also das ist, es kann eine Initialzündung sein, es hilft bei manchen Recherchethemen. Ich habe es bei Frau Appeldorn und der Toten Diva, da hatte ich eine Szene, da sollte ein pensionierter Profi-Musiker, also klassischer Profi-Konzert, Orchestermusiker, der sollte immer sehr fachlich eine Oper kritisieren.
Mhm.
So, da ich jetzt, da habe ich gefragt, was würde so ein Fachmann zu dieser Oper sagen? So, das habe ich dann, da hat die KI mir was rausgeschmissen, das habe ich dann so in Wortfetzen neu zusammengebaut, damit das so wirklich ein bisschen, das sollte so überkandidelt klingen, ne?
Ja, ja, ja.
Sowas habe ich schon mal gemacht. Aber ja. Also wie gesagt, ich momentan ist es schon Arbeit, definitiv. Jetzt bin ich ja ab morgen, ich bin ja jetzt, wenn diese Folge rauskomme, sitze ich ja in Badenweiler.
Ah.
Und habe am Vortag, also am 30. Abend, da ja meine Lesung und sitze da in dem schönen Hotel, beziehungsweise an dem Freitag werden wir sicherlich ein bisschen über die Lande fahren. Naja, also ich habe natürlich Rechner schon und alles mit und werde schon auch versuchen, die Zeit da zu nutzen.
Mhm.
Während meine Begleitung irgendwelche Wellnessbehandlungen macht, werde ich dann nach da schreiben. Und vor allen Dingen muss ich jetzt gucken, dass ich die Lektoratsanmerkungen in Frau Appeldorn und die Tote Diva eingearbeitet kriege, damit es da weitergeht, weil das muss ja dann auch jetzt bald in Druck gehen und ja, und an die Menschen da draußen geschickt werden.
Mhm. Ja. Aber jetzt, um nochmal zu diesem Koordinieren zurückzukommen.
Mhm.
Also du hast ja so deine Abläufe für die Veröffentlichung und so, das hast du ja auch schon mehrfach, haben wir das ja auch schon verlinkt, da zu deinem Blog.
Mhm.
Aber änderst du da jetzt irgendwas oder hast du das jetzt irgendwie erweitert, um nicht nur mehrere parallele Projektabläufe zu haben, sondern vielleicht auch so einen Ablauf, der so überspannend ist? Oder wie ist jetzt da gerade dein Herangehen?
Also ich habe ein paar Dinge angepasst. Die hat aber jetzt weniger damit zu tun, dass es mehrere Projekte sind, sondern einfach, um ein paar Learnings einzuarbeiten. Ich habe ja jetzt so zu Beginn des Jahres auch nochmal so meine ganzen Blogger- und Rezensentenkontakte so ein bisschen gecheckt. Da waren halt ein paar bei, die gar nicht mehr irgendwie aktiv sind, und habe ja auch nochmal rumgefragt, wer noch möchte. Da sind erfreulich viele Rückmeldungen gekommen.
Da muss ich mal gerade zwischenfragen, weil ich bin manchmal auch, ne, also Organisation ist ja jetzt nicht direkt mein erster Vorname. und da ist es mir schon als mal passiert, dass ich dann relativ am Ende eines Schreibprojekts war und dann die Bloggerinnen angeschrieben habe und dann kam halt dann die Rückmeldung, du eigentlich super, super gerne, aber die nächsten 4 Monate bin ich halt komplett dicht schon mit Manuskripten. Wie ist das denn, wenn du jetzt so schnell rausbringst? Also das wird ja dann noch kritischer.
Naja, gut, es gibt schon einige, die, aber das ist dann schon bei längeren. Ich gehe mal davon aus, dass es auch damit zu tun habe, dass es immer neue Teile einer schon bekannten Reihe sind, die dann eher zurückhaltend sind. Manchmal bieten sie mir an, noch eine Verlosung zu machen oder sowas.
Ja.
So. Aber andere sind da ganz gut dabei. Ne?
Mhm.
Und ich habe jetzt mir, dann habe ich mir jetzt auch eine neue Struktur. Bisher hatte ich dann immer nur einfach in der Tabelle mir notiert, aber das war dann irgendwann bei mehreren Büchern unübersichtlich, weil ich dann auch, manchmal hat man ja einen Blick auf den einzelnen Blogger, auf die einzelne Bloggerin, wo hat die überall gemacht, oder halt auf das Buch, wer hat denn dazu gemacht? Und so, um diese Blicke zu haben, habe ich mir jetzt eine neue Struktur da gemacht, und wo ich das dann auch mehrfach abdecken kann, wenn die bei mehreren Büchern waren, beim einen und so, um da besser einen Überblick zu haben. Aber in dem direkten Ablauf habe ich jetzt keine großen Änderungen. Klar, jetzt bei den kommenden Büchern gibt's, also jetzt zumindest bei Frau Appeldorn, gibt es keine Buchstartparty, also den Punkt kann ich ja schon rausnehmen.
Ach so, hattest du noch gar nicht bei ihr, oder? Oder machst du das jetzt nicht?
Nee, eine direkte Buchstartpacht, die hatte ich bei ihr. Also bei dem letzten hier, Frau Appeldorn, der tote Kapitän, ja, das habe ich so genannt. Ja, das war aber auch, muss ich sagen, war die Zuschauerzuspruch ja auch ziemlich gering.
Ja.
Es war ja im Rahmen eines Kulturevents hier in der Stadt.
Hm.
Das war nicht so dolle. Und sonst hatte ich das bei Frau Appeldorn bisher nicht. Ich hatte dann schon mal Lesungen rund um den Buchstart, aber nicht so als direkte Buchstart-Event. Das habe ich bisher immer nur bei Biene gemacht. Warum?
Weil Biene so dein Flaggschiff ist, oder?
Na, wegen dem regionalen Bezug halt hier, ne?
Ja,
und
ja, okay.
Das ist halt, das hat halt hier so in der Buchhandlung, in dem regionalen Bezug, hat das ein eher höhere Publikumsinteresse, gehe ich mal von aus. Und wie gesagt, ich habe mich da nach dem letzten Versuch auch durchaus bestätigt gefühlt.
Hm.
Jetzt bei dieser neuen Krimi-Reihe, die ja konkret in Krefeld spielt und wo auch ein konkretes Café ja so ein bisschen Zentrum ist, da habe ich dann schon vor, dass ich wollte jetzt demnächst mal mit der Cafébesitzerin sprechen, ob ich das nicht vielleicht sogar direkt da machen kann.
Mhm, das
also da
cool.
habe ich dann schon vor, weil das hat wieder einen regionalen Bezug. Da kann ich mir auch vorstellen, dass das auch eine gewisse Presseresonanz bringt.
Mhm,
so, ja. Ansonsten sind die Abläufe schon relativ gleich. Ich überlege jetzt, was ich mit Ned Gelly mache, ob ich jetzt bei Frau Appeldorn nochmal Ned Gelly mache oder erst nur bei der neuen Reihe. Bin ein bisschen hin und her gerissen, weil das sind auch immer mindestens 400 Euro. Ne?
Mm, mm.
So. Und ich habe jetzt schon gemerkt, ich habe das jetzt bei den letzten beiden ja gemacht, bei Frau Appeldorn, der tote Kapitän und bei Tote Vettern erben nicht. Und jetzt bei dem letzten war die Resonanz auch nicht ganz so groß. Ne? Klar, ist der 9. Teil einer Reihe. Ne? Und so. Und ich habe natürlich, das ist ja der Vorteil bei Ned Gelly, man kann ja dann die Berichte mit den ganzen E-Mail-Adressen, sofern die Benutzer die freigeben, was aber, glaube ich, alle tun, ja, runterladen. Das heißt, ich habe die ganzen Adressen und ich werde die natürlich alle anschreiben. Ne?
Yeah,
so.
Ja.
Und da muss ich jetzt nochmal überlegen, ob ich das mache. Ansonsten sind die Abläufe relativ gleich. Also,
okay.
Ne? Ich habe jetzt sogar so weit, weil meine Lieblingsnotiz-App hat natürlich jetzt auch eine KI-Funktion. Und bisher war es so, dass ich halt meine Checkliste zwar hatte, aber wenn ich jetzt daraus wirklich terminierte Aufgaben machen wollte, musste ich das halt manuell tun.
Mhm.
Jetzt kann ich habe also in der Checkliste reingeschrieben, das muss 4 Wochen vor Veröffentlichung passieren, das 3 Wochen und so weiter.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Als Text einfach reingeschrieben. Und wenn ich jetzt der KI sage, so mach mir anhand dieser Angaben bitte passende Aufgaben, dann legt er mir direkt alle meine ganzen Aufgaben rein mit den Terminen, die ich brauche. Und,
okay.
Und dann muss ich das einfach nur abarbeiten.
Mhm.
Ja, aber gut, das sind ja Sachen, die machen mir ja Spaß. Ne? Also, da muss ich mich eher jetzt bremsen, als dass ich da irgendwie Probleme mit hätte. Und was noch? Grundsätzlich.
Ich glaube, das stelle ich mir schwierig vor. Also, wenn ich dann mehrere Sachen parallel habe und da ist ein Thema oder ein Buch ist gerade in einer Phase, die mir besonders Spaß macht, mich dann zurückzunehmen, nicht alle Zeitressourcen da drauf zu verwenden und alles andere hinten runterfallen zu lassen.
Ja, das stimmt. Deswegen muss ich halt wirklich diese Disziplin beibehalten, morgens erstmal zu schreiben. So, weil ich merke schon, gerade wenn ich weiß, oh, du willst nachher das und das für Marketing machen oder so, was mir viel mehr Spaß macht, dass da schon so eine Stimme in mir ist, die sagt, ach ja, komm, wenn du heute mal die 1000 Wörter nicht schreibst, ist doch nicht schlimm. Und dann muss ich mir sagen, nee, die machst du jetzt. Ne?
Ja. Aber du kannst dich dann zumindest konzentrieren.
Ja, wenn ich einmal dran bin, geht's, ne?
Mir geht's schon manchmal so, wenn ich auf irgendwas gerade wahnsinnig Bock habe, dann ist das so präsent in meinem Kopf, dass es klüger ist, das zuerst zu machen, um es dann rauszuhaben und mich dann wieder auf andere Sachen überhaupt einlassen zu können.
Aber da hat mal ein kluger Mensch gesagt, glaube nicht oder traue nicht deinen Gedanken. Ne? Und das ist dann so. Wenn die Gedanken sagen, ich kenne das sehr im Zusammenhang mit, jetzt isst Schokolade,
Ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann.
Ja, doch, es ist genau dasselbe. Es ist auch so, auch nicht vernünftig. Und ja, dann muss ich mich wirklich dazu zwingen und sagen, so, das machst du jetzt. So. Mhm. Es fällt, dadurch, dass ich das wirklich jeden Tag mache, fällt es schon leichter. Mhm. Also das mag ich, ne? Weil ich jetzt auch einfach weiß, ich habe es bis jetzt jedes Mal irgendwie hinbekommen. Ich meine, wenn die letzten 100 Wörter mich quälen, dann lasse ich auch mal alle 9 gerade sein und okay, das reicht jetzt auch. Aber ich bin dann, sagt dann, super, du hast es gemacht, du hast dich durchgekämpft. Ne? So. Da ist auch immer ein schönes Gefühl dann. Und nö, das geht schon. Also ich kann schon, ich habe ja kein ADHS, ich kann mich super abschalten. Deswegen schreibe ich ja auch besonders gerne im Café, wo so ein Gesprächsrauschen um mich rum ist. Das finde ich eher als belebend, als nervend. Ne? So, oder bei mir ich sitze hier in einem Büro mit vier Schreibtischen, ne, also 3 anderen. Und 2 davon sind eigentlich immer da und sind nonstop in Online-Meetings.
Oh.
Wirklich nonstop. Du hast ständig irgendwelche Gespräche. Jetzt sind die auch noch beide in IT. Das Dumme ist also, ich verstehe auch noch, was die sagen.
Ja, okay. Und keine Noise-Canceling-Kopfhörer.
Nee, aber das geht. Das geht. Also ich kann das prima abschalten. Ab und zu muss ich mal lachen, weil ein Kollege irgendwelchen Blödsinn erzählt. Dann werfe ich auch mal ein, hey, das ist aber jetzt blöd. Dann sind die mal völlig überrascht. Aber das kann ich gut. Also das mag ich auch ehrlich. Also wenn das so dieser Flow ist, wo man so ganz tief drin steckt und nichts mehr rechts und links mitkriegt, das finde ich toll. Also das mag ich besonders.
Und gibt's denn jetzt auch so Sachen, wo du sagst, die habe ich früher gemacht, sei es jetzt im PR-Bereich oder wie auch immer, wo du sagst, das fand ich schon gut, aber das fällt jetzt einfach weg, das fällt jetzt unter den Teppich, weil es sonst zu viel wird, oder ziehst du alles weiter durch?
Es ist eher umgekehrt der Fall. Das ist mir auch gerade am Wochenende, weil ich da mit Kollegen gesprochen habe, die so in so einer ähnlichen Phase waren wie ich so voriges Jahr, wo ich ja sehr damit gehadert habe, dass ich das Gefühl habe, irgendwie nicht von der Stelle zu kommen und eigentlich das Gefühl habe, ich habe in den 12-13 Jahren, ich habe alles ausprobiert, was geht. So, ne? Und nichts hat funktioniert.
Ja.
Also wofür machst du den Scheiß überhaupt noch? So, ne? Um es mal deutlich zu sagen. Und mit diesem Moment, wo ich dann so entschieden habe, ich muss einfach Gas geben und auch mit einigen unserer Gespräche zuletzt, die wir hatten, die mir gezeigt haben, ich muss meine Ressentiments, die ich da aufgebaut habe, vielleicht mal über den Haufen schmeißen. Und einfach sagen, okay, ich habe das damals unter Vorzeichen gemacht, die einfach noch nicht optimal waren. Ne?
Ja.
Ich habe mittlerweile gelernt, wenn ich meine ganze Marketing-Power in das erste Buch haue, ohne dass ein zweites da ist, ist das erfahrungsgemäß ziemlich verlorene Liebesmüh.
Mhm.
So habe ich aber gemacht. Das heißt, diese Erfahrung, die ich damals gemacht habe,
ist nicht repräsentativ.
Genau, die passen heute gar nicht mehr.
Ja.
Und so, dass ich jetzt viel eher wieder darüber nachdenke, so, was habe ich denn alles schon gemacht und innerlich längst abgehakt, was aber vielleicht heute Sinn machen würde.
Ja, und, was ist dir da zum Beispiel gekommen?
Naja, gut, also, dass ich jetzt zum Beispiel ja viel Meta-Anzeigen mache, das habe ich auch alles schon mal gemacht, ne? Und auch jetzt wieder intensiver gucke, dass ich Blogger und Rezensenten hatte. Das habe ich auch eine Zeit lang schleifen lassen. Und was ich jetzt noch so weiter mache, weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich merke gerade, dass das auch für mich wieder so ein mentales Türchen geöffnet hat. So wieder einfach bereit zu sein für irgendwelche Ideen, die ich da habe.
Ja,
weil ich eigentlich
das ist doch schön.
Bis dato oder bis letztes Jahr alles irgendwie abgewiegelt habe, bringt sowieso nichts. Ne?
So, ja, ne? Ja.
Und auch wieder auch eine gewisse Risikofreudigkeit habe, so, ne? Und da muss ich ja gestehen, dass mir da das Gespräch mit Anna Kupka natürlich sehr die Augen geöffnet hat, die mir dann mal so klar gemacht hat, wie viel ein Verkauf eines ersten Teils meiner Binagenreihe, was das eigentlich wert ist. Und, ne, und ich gucke dann immer auf den Arkos bei dem einen Verkauf oder auf entsprechende Werte. statt zu denken, ja scheiß drauf, selbst wenn du 10 Euro ausgibst, wenn die Leute deine ganze Reihe durchlesen, hast du immer noch Gewinn, ne?
Ja, ja.
So, ne? Und du hast Stammleser wahrscheinlich.
Mhm.
Also so ein bisschen wieder weiter zu gucken, offener zu gucken. Also da wird es eher mehr als weniger, muss ich gestehen.
Spannend.
Und wobei eine Grundskepsis gegenüber irgendwelchen Webportalen, die plötzlich auftauchen, die ist erhalten geblieben, muss ich sagen. Aber es zuckt in mir natürlich schon, weil ich habe alle Daten vorliegen, das sind für mich 3 Klicks, ne, die Daten eintragen.
Ja, ja.
Ich meine, ich habe ja alles in meiner Notiz-App, in den Favoriten. So, und dann denke ich auch, scheiß drauf, mach ich ja nicht erst, ne? Aber andersrum, was kostet's? Also hinein damit, ne?
Ja, ja.
Ich werde es dann wieder irgendwann vergessen und mich nach 10 Jahren wundern, dass ich einen Google Alert kriege für irgendeine Seite, wo irgendwas über mein Buch steht, was ich längst vergessen habe. Ja, sowas halt, ne? Also wie gesagt, da wird es eher mehr als weniger. Und aber das macht ja Spaß, muss ich sagen. Ja, mir zumindest.
Ja.
Naja, also auf jeden Fall macht mir permanent Spaß, mit dir, liebe Tamara, unseren Podcast hier zu machen. Und ich hoffe sehr, und das ein oder andere Feedback, was wir bekommen haben, scheint diese Hoffnung zu bestärken, dass es euch auch Spaß macht, uns zuzuhören. Wenn dem so ist, dann verbreitet diese Freude gerne weiter und folgt uns, wo immer ihr könnt, und abonniert unser Buchbubble-Bulletin. Auch das ist ein Ziel, der wird regelmäßiger kommen. Ich habe schon wieder Ideen. Und ja, und dann guckt einfach, dass er schön jetzt in den Mai kommt. Vielleicht tanzt er ja in den Mai oder kommt nach Badenweiler und hört eine Lesung in den Mai. Und ja, und dann hören wir uns nächste Woche in neuer Frische wieder. Also bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche.
Jawohl. Ciao, ciao.